Dankeschön. Dankeschön.
Fangen wir an, oder?
Fangen wir an.
Ich sehe viele bekannte Gesichter, viele unbekannte Gesichter. Vielen Dank, dass ihr alle da seid. Das bedeutet uns viel, denn man muss dazu sagen, das ist nicht unser erster Live-Auftritt, aber der erste, wo es nur um uns geht. Deswegen ein ganz besonderer Abend auch für uns. Also vielen Dank, dass ihr da seid. Wir möchten uns kurz vorstellen. Mein Name ist der Martin. Hi, neben mir der Maxe.
Der Martin und der Maxe, nur echt mit Artikel.
Ja. gut, ja.
Hab ich gut gemacht, ne?
Ja, ja. Wir kommen vom Podcast Lesen und Lesen lassen. Und normalerweise sind wir da eben etwas souveräner unterwegs. Aber heute, ja, ist Ausnahmesituation, ist heiß, ich weiß. Ja, und worum geht es in unserem Podcast, Maxi?
In unserem Podcast geht es ums Lesen und ums Schreiben, deswegen auch Lesen und Lesen lassen. Wir sind beide Autoren, wir sind beide Lektoren, also wir atmen Wörter. Ja, genau, und wie wir uns kennengelernt haben, kannst du hier mal kurz umreißen.
Das war sehr romantisch, ich war in einer IT-Firma. Und da saß ich ganz traurig in meinem Büro ohne Kollegen und dann kam irgendwann der Maxe dazu und ganz professionell haben wir anfangs noch über die Arbeit gesprochen, aber das wurde schnell langweilig, deswegen mussten bessere Themen her. Dann haben wir festgestellt, okay, die Interessen sind sehr ähnlich und deswegen ging es dann nicht nur über die Arbeit, sondern auch um Bücher oder Geschichten und ums Schreiben und wie das so ist, wenn man Anfang 30 ist, man trifft sich heute nicht mehr in der Kneipe, sondern man macht halt Podcasts. Zusammen, das ist einfacher. Und seitdem machen wir jetzt dann fast 5 Jahre Lesen und Lesen lassen, führen Interviews mit Autoren, besprechen Themen eben aus der Buchbabel, sprechen mit Leuten aus dem Verlagswesen und macht Spaß, ja, oder?
Ja, vor allem haben wir eine bunte Mischung. Also wir besprechen Mangas, wir besprechen Bücher und wir haben so nach und nach unser Portfolio so ein bisschen erweitert und ja, jetzt eben auch mit Live-Auftritten.
Genau. Und ich sehe viel Familie. Wer kennt uns denn schon? Wer weiß, was wir machen? Hand hoch. Ah ja. Es haben sich auch welche nicht gemeldet. Das ist cool. Wir lernen immer gern neue Leute kennen. Herzlich willkommen. Wir müssen dazu sagen, wir filmen heute einmal mit der Kamera, einmal mit der Kamera. Euch sieht man nicht. Das heißt, ihr braucht euch keine Gedanken machen. Wir nehmen dann auch auf, einmal mit dem Mikro und einmal mit dem Mikro, was am Max hängt. Das heißt, man hört euch erstmal nicht. Aber vielleicht habt ihr die Chance, ins große Fernsehen zu kommen, denn wir wollen euch in das Ganze hier heute einbeziehen. Wir stellen Fragen, wir wollen Dinge von euch wissen und da wäre es schön, wenn ihr euch meldet und euch ja, einfach beteiligt, eure Antworten gebt, damit das Ganze hier ein Gespräch wird und keine Two-Man-Show. Vielleicht wird es auch eine Truman-Show. Maxi, was fällt dir dazu ein?
Jetzt reitest du mich aber rein. Ihr müsst doch keine Angst haben, was zu sagen. Also wenn ihr euch melden wollt, ihr kriegt dann auch ein Mikro. Ihr seid dann auch in der Folge zu hören. Also wie Martin sagte, eventuell werdet ihr ja entdeckt von irgendjemandem, der uns zuhört. Aber keine falsche Scheu, es gibt keine falschen Antworten. Wir können nur, also ihr könnt keine doofen Sachen sagen, das übernehmen wir dann.
Und selbstverständlich sind wir transparenter als fettiges Papier. Das heißt, wenn ihr eure Antwort dann später nicht drin haben möchtet, kommt ihr auf uns zu und sagt, hey, das war in dem Moment ganz witzig, aber eigentlich will ich nicht in der Folge sein. Deswegen dann später Bescheid geben, denn nach der Show, nach der Nummer, wenn man nicht gleich nach Hause, sondern wir stehen dann auch hier, freuen uns auf Gespräche. Und ganz wichtig ist auch, wenn ihr einen Gedanken habt, feststellt, hey, zu dem Thema möchte ich jetzt was sagen, zu dieser Figur fällt mir irgendwas ein, dann auch gerne einfach melden.
Wie in der Schule.
Wie in der Schule. Gutes Stichwort, weil das Ganze soll ja eigentlich nicht wie in der Schule sein. Wir sind jetzt keine 2 Dozenten, die euch irgendwie den Lehrstoff reinprügeln, sondern, wie gesagt, das ist ein Miteinander. Und ihr nehmt hoffentlich was mit für die nächste Party, könnt ein bisschen auch flau machen, braucht euch dann aber nicht wundern, warum ihr alleine am Tisch sitzt. Ja. Start mal los, Maxe. Was ist das Thema heute?
Wir sprechen heute über verrückte Charaktere, die auch liebenswertig sind. Schrullige Charaktere in Büchern, Filmen und Geschichten.
Seltsame Typen einfach, ne?
Seltsame Typen, so wie wir. Ja. Ich wollte jetzt fast schon Beispiele nennen, aber es wäre ein bisschen langweilig, wenn ich jetzt schon verraten würde, über welche Figuren wir sprechen werden. Alle haben aber eins gemeinsam. Sie haben auf irgendeine Art und Weise ein an der Waffel.
Ja. Fällt euch da spontan jemand ein, den ihr kennt, wo ihr sagt, puh, seltsame Figur, liebe ich aber. Und ich quatsch, ja?
Der Jack Sparrow.
Oh, der Jack Sparrow. Gute Wahl. Kann ich jetzt leider nicht darauf eingehen, weil wir die heute vorbereitet haben. Aber sehr gut.
Also kam mir als erster Gedanke, wie ich das gelesen habe, über um was das ging, ganz spontan.
Da haben wir eine gute Wahl dann getroffen.
Ja, ja, ja. Sonst noch jemand da? Zwei.
Ja, ich würde sagen, Dr. Who, eigentlich fast jeder von den Doktoren.
Dr. Who. Ich könnte jetzt ein Fass aufmachen, aber dann reicht die Stunde nicht. Lady, also ja gut, das sind zwei. Bitte? Nee. Ja, mach du.
Ich habe halt extra mein Outfit angepasst, weil ich finde, in One Piece zum Beispiel Ruffy gibt so viele komische, lustige Charaktere.
Da kann ich jetzt auch nicht weiter.
Ich habe das Gefühl, die Leute haben unser Skript gelesen. One Piece haben wir auch mit dabei, aber ja, gute Wahl. Und wir hatten noch eine Meldung.
Jetzt kamen schon zwei, die ich ausgemacht hätte. Dann sage ich jetzt einen, den viele hassen und wenige lieben. Denke ich mal, Jar Jar Binks.
Ah ja, habe ich gehofft, dass der heute kommt. Da mache ich die Diskussion auf. Mögen wir den wirklich? Also ich finde ihn nämlich nur nervig. Aber es gibt eine...
Ja.
Es gibt eine Theorie, eine Star Wars-Theorie, die besagt, dass Jar Jar Binks der Böse in Star Wars ist und dass er die Fäden zieht.
Ich glaube, das war tatsächlich, also es war so geplant, wenn man Episode 1 anschaut und so ein bisschen sich auf Jar Jar Binks konzentriert, wenn der in der Szene zu sehen ist, der macht auch manchmal so Lippenbewegungen im Hintergrund. Es sieht ein bisschen aus, als würde er mit seiner Sith-Macht andere kontrollieren. Es ist wirklich so. Ich könnte mir vorstellen, dass das geplant ist und dann fanden die Leute ihn aber so kacke, Entschuldigung, dass sie gesagt haben, nee, das können wir nicht bringen.
Vielleicht hätte er dich auch zu dieser Meldung gezwungen und du wolltest es gar nicht sagen. Ja. Aber genau, das ist das Thema. Schrullige Figuren. Wir haben dabei unter anderem Jack Sparrow, Sherlock Holmes und ein paar Specials, die wir jetzt nicht verraten. Zunächst gehen wir bei einer Einführung, weil wir nämlich darüber sprechen, wie schaffen Autoren und Autorinnen eben es, dass die Figuren so nervig sind und liebenswert oder eigene Eigenschaften haben, die man so nirgends sieht.
Also im Grunde genommen ist es ganz einfach, einen Charakter zu schreiben. Ich sage immer, wenn man mit seinen Charakteren lachen will, dann muss man mit ihnen auch weinen können. Also ich betrachte Charaktere immer auf so einer Art Pendel. Ne? Links ist Lachen, rechts ist Weinen. Das sind zwei Extreme, die sich jeweils gegenüberliegen. Und wenn die Geschichte es schafft, diese beiden Extreme zu bedienen, und vielleicht auch noch weitere, dann hat man eine mehrdimensionale Figur, die man gut findet, die man mag, die vielleicht liebenswert ist, obwohl sie schrullig ist.
Das war jetzt Theorie, das müssen wir unterfüttern mit Praxis. Also wir wollen mit jemandem lachen und wir wollen mit jemandem weinen. Hand hoch, wer hat Disneys Oben gesehen? Ja, wunderbar, dann müsst ihr, wovon ich spreche, gleich. Und zwar ist das mein Lieblingsbeispiel, denn dieser Film fängt hervorragend an. Das sind 10 Minuten Emotionscocktail, dieser Rückblick, den der Film da gleich liefert. Und zwar lernen wir einen jungen Mann kennen, sehr lebensfroh, abenteuerlustig. Dauert nicht lange im Leben, dann lernt er seine Traumfrau kennen, die dieselben Interessen hat. Und dann gehen sie gemeinsam auf Abenteuer. Was passiert? Sie wird krank und stirbt und plötzlich ist er alleine. Und dann dauert es nicht mehr lang in dieser Rückblende und er ist eben ein alter Mann, allein zu Hause und eben grantig, wie der Franke sagen würde. Und der Film beginnt dann eben mit diesem grantigen Mann, den man als älterer Mensch nachvollziehen kann. Wieso ist der grantig? Ich glaube, Kinder sehen das und fragen sich so jetzt, keine Ahnung, warum ist der Typ so schlecht drauf?
Soll sich nicht so anstellen.
Er soll sich nicht so anstellen, genau. Und im Laufe des Films aber, gibt es eine Charakterentwicklung. Später muss er dann diesen Jungen retten und wird dann wieder selbst zu dem Jungen, der er mal war, der auf Abenteuer geht. Und dann spüren wir so eine Euphorie und haben richtig Bock, mit ihm wieder auf Abenteuer zu gehen. Und das hätte nicht funktioniert, wenn wir vorher eben das Elend nicht mit ihm durchgemacht hätten.
Genau, weil wenn wir ihn nur als alten grantigen Mann kennengelernt haben, würden wir denken, was für ein Stinkstiefel, ist er total unsympathisch.
Geht von meinem Rasen runter.
Ja, genau. Warum soll ich denn mit dem mitfühlen? Aber dadurch, dass er eben diese Vorgeschichte bekommen hat, hat man schon die erste Träne in den ersten 10 Minuten verdrückt und kann ihn eben nachfühlen.
Und um diese Mehrdimensionalität zu erschaffen, gibt es ein Rezept mit 7 Zutaten. Maxi, was schmeißen wir rein?
wir schmeißen rein Einzigartigkeit und Wiedererkennung. Also jede Figur, über die wir jetzt heute sprechen, und jeder Charakter, der euch vielleicht begegnet, der schrullig ist, der komisch ist, der verrückt ist, hat irgendwas Einzigartiges an sich. Also wir hatten ja eben schon Jack Sparrow, das war so das Erste, was hier gefallen ist. Und der ist einzigartig auf seine ganz eigene Art und Weise. Nicht nur durch sein Design, sondern eben auch, wie er sich verhält.
Ja, als Nächstes schmeißen wir den Topf Humor, Charme und Unberechenbarkeit. Ich muss kurz dazu sagen, wir haben hier diese Zettel in der Hand und manchmal weiß ich nicht, wo ich sie hintun soll. Deswegen verzeiht mir, wenn ich sie einfach irgendwo hinpacke und mal kurz weggucke. Aber Humor, Charme und Unberechenbarkeit kommt dazu. Machst du los schnell weiter, damit man diese Lappalie vergisst.
Wichtig ist auch innere Logik und Kohärenz. Also wenn Jack Sparrow jetzt auf einmal einer jungen Frau, gut, einer jungen Frau, schöne Augen macht er schon, ne, im Laufe der
Ich habe die Filme vor 100 Jahren gesehen. Wenn wir dann zu ihm kommen, habe ich eine Anekdote, eine kurze Foreshadowing, Teaser. Aber gerade kann ich nichts dazu sagen, was der macht. Der hat die schönsten Augen, finde ich. Der hat doch so ein Kajal drauf, oder?
Ja. anders gesagt, wenn Jack Sparrow jetzt auf einmal in die Bibliothek gehen würde und würde Bücher lesen und wäre auf einmal total belesen, würde das nicht zur Figur passen, weil wir wissen, das ist nicht das, was er will, das ist nicht das Ziel, was er verfolgt. Es würde gar nicht zu ihm passen. Und deswegen ist diese Kohärenz sehr, sehr wichtig für die Figur, damit wir die auch ernst nehmen. Die darf nicht aus ihrer, in Anführungszeichen, Rolle herausfallen.
Außerdem, er braucht Verletzlichkeit und Menschlichkeit. Harte Schale, weicher Kern, Stichwort.
Loyalität und Integrität. Und diese Integrität, die ist ein bisschen dehnbar. Das werden wir jetzt dann bei manchen Figuren auch noch sehen. Da sind nicht alle immer integer. Die meisten haben einen weichen Kern. Aber sie müssen zumindest ihrer eigenen Moral folgen, sozusagen. Ich würde jetzt Jack Sparrow, um beim Beispiel zu bleiben, jetzt nicht unbedingt als grundmoralischen Typen bezeichnen. Aber er folgt seiner eigenen Moral. Er hat so eine eigene Idee davon, was das denn eigentlich ist oder zu sein hat.
Jo. Dann haben wir die Charakterentwicklung, auch eine wichtige Zutat in diesem Pendel. Charakterentwicklung haben wir jetzt ein bisschen schon angerissen. Mit dem Typen aus oben, da passiert was mit dem, da durchleben wir was. Genau, und dann haben wir noch eins.
Wichtig ist auch die Beziehung zu anderen Figuren, weil nur die Beziehung zu anderen Figuren macht diese Hauptfigur nahbar. Da kommen wir später bei einem Beispiel drauf zu sprechen, One Piece. Da ist diese Gegenüberstellung, dieses Spiegeln von Charaktereigenschaften wahnsinnig wichtig. Deswegen werde ich da jetzt nicht weiter zu sagen. Das kommt dann. Wir haben eine Wortmeldung. Ja, bitte.
Mir fällt nur noch gerade eine Figur ein, auf der jetzt alle diese Sachen zutreffen, die ihr gesagt habt. Kronk aus Ein Königreich für ein Lamm.
Das ist auch ein Film, der völlig...
Der ist an dir vorbeigegangen?
Nicht an mir vorbeigegangen, ich wollte sagen, über den wir zu wenig gesprochen. Der,
ja.
Der kam damals und dann ist er in der Versenkung verschwunden. Ich weiß noch, wir hatten das Computerspiel damals. Und das habe ich, glaube ich, gespielt, bevor wir den Film gesehen haben. Völlig nicht, was das Gegenteil von überbewertet, unterbewertet.
Ja.
Zieht euch den rein.
Ja, um kurz auf diesen Kronk zu sprechen zu kommen, der ist eigentlich der Handlanger von der Bösen, aber er ist ein bisschen doof, aber er ist liebenswert doof. Und er hilft, Isma heißt sie, er hilft ihr eigentlich, weil er halt ihr gegenüber loyal ist, aber irgendwann stellt er fest, Moment mal, das ist ja gar nicht so toll, was die eigentlich macht. Und kehrt dann auf den rechten Weg zurück. Also das war auch eine sehr gute Wortmeldung. Der ist auch sehr, sehr schrullig. Er ist ein bisschen doof, aber er ist liebenswert.
Haben wir die Beziehung zu den anderen Figuren schon genannt?
Das habe ich gerade eben gesagt.
Hast du gesagt? Nee, ja, genau.
Das muss besser aufpassen.
Das wären dann nämlich 7 Punkte gewesen, die da alle rein müssen in die Suppe. Und auf diese 7 Punkte haben wir 3 Spektren, da lässt sich das herunterbrechen. Die Charaktere davon, von diesen 3 Dingern, muss ein Charakter mindestens einen erfüllen, dass er quasi seine Daseinsberechtigung hat, oder?
Kann man so sagen. Also es gibt 3 Spektren, also 3 Eigenschaften, und eins davon, auf diesen 3 Spektren liegt jede Figur. Und eins davon muss halt besonders ausgeprägt sein. Das gilt übrigens nicht nur für schrullige Figuren, aber wir wenden das jetzt nur für die schrulligen Figuren an. Eine Figur muss entweder kompetent sein, sie muss proaktiv sein, also die Geschichte vorantreiben, oder sie muss sympathisch sein.
Mir fällt das auf, ich glaube, wir haben beide jeweils ein Beispiel aufgeschrieben.
Ja.
Ich habe darauf geschrieben, Dr. House. Kennt hier jemand Dr. House? Würdet ihr den konsultieren? Nein. Ich hatte auf ein Ja gehofft, weil der Mensch ist durchaus kompetent. Wenn er was kann, dann ist er sich eben in der Medizin auskennen. Aber sympathisch, auf gar keinen Fall. Ist er proaktiv? Eigentlich nicht, weil sein Team macht die ganze Arbeit.
Ja, die holen ihn immer, wenn dann irgendwie, wenn eben. meistens ist es nicht Lupus, bis es dann mal Lupus ist. Ja. Nee, proaktiv ist er nicht wirklich.
Der kommt immer in den Raum, scheißt alle zusammen, sagt, scheiß Lösung, denkt nochmal nach und geht wieder. Und dann versuchen sie es nochmal und dann reicht ihm irgendwann und dann sagt er, hey, warum hat er das nicht gleich gemacht? So, das ist doch die Lösung.
Wie ein richtiger Chef einfach.
Ja, genau. Und das fällt mir spontan ein, das Schlimmste an der Serie ist ja, das ist in Amerika, Krankenhaus etc. Und so wie die Leute da manchmal behandelt werden, könnte man meinen, die hätten eine Krankenversicherung, die es zahlt, aber eigentlich nicht.
Ja. Nee, die zahlen nur extra. Ja. Das ist eigentlich ein ganz schönes Arschloch, dass das mal so runterbricht. Ich habe mir auch tatsächlich Beispiele aufgeschrieben, die meisten hier wahrscheinlich kennen. Die sind alle aus Star Wars, die sind relativ basic. Eine kompetente Figur zum Beispiel ist Han Solo in Episode 4. Der ist eigentlich nur dazu da, um die Leute, Obi-Wan und Luke Skywalker wohin zu fliegen. Er ist wahnsinnig gut im Fliegen. Er ist nicht besonders proaktiv, weil er hockt dann nur rum und muss halt abgeholt werden. Das heißt dann halt los, wir brauchen dich jetzt. Und sympathisch ist er zunächst auch nicht, weil er eigentlich ja auch sehr abweisend ist. Auf der anderen Seite haben wir dann Prinzessin Leia. Die ist durchaus sympathisch. Die ist jetzt nicht unbedingt kompetent, aber sie ist sehr proaktiv, weil mit ihr fängt der Film ja auch an. Also wenn ihr euch erinnert, sie ist dann auf dem Sternenkreuzer und hat dann diese Nachricht in R2-D2, der gibt diese Nachricht ja dann weiter. Das heißt, sie treibt diese Geschichte erstmal voran. Und dann haben wir noch den Luke Skywalker, der ist auch nicht besonders kompetent am Anfang. Also er kann weder mit Lichtschwertern umgehen noch mit Blastern. Er sitzt halt auf seinem Wüstenplaneten fest. Deswegen kann er auch nicht proaktiv sein, weil er da halt hockt. Und er ist aber sympathisch. Und dadurch erfüllt jede dieser drei Figuren eben eins von diesen Parametern. Und genau da müssen unsere schrulligen Figuren auch liegen, damit wir sie mögen oder zumindest schätzen.
Kennst du das Gerücht, dass der Harrison Ford die Figur Han Solo gar nicht mag?
Ich glaube, das ist kein Gerücht. Ich glaube, das ist ein offenes
Geheimnis. Es gibt so ein Video, das habe ich mal auf YouTube gesehen, da wird ihm von seinem Flieger da so ein Lego-Set gebracht. Und er nimmt es und schmeißt es gleich am Boden, weil er gar keinen Bock mehr hat, damit irgendwie in Verbindung gebracht zu werden. Und ich habe mich immer gefragt, ob das ein Sketch ist oder ob das echt war.
Soweit ich weiß, hat er bei Episode 7 damals, 2015 kam die raus, hat er die Rolle des Han Solo auch nur angenommen, also nochmal angenommen, wenn ihm versprochen wurde, dass die Figur auch im Film stirbt, weil er einfach, er hat keinen Bock mehr gehabt.
Gut. Worauf wir Bock haben, sind die nächsten, die wir dabei haben. Maxine, hast du hier aufgeschrieben. Haben wir Herr der Ringe-Fans im Haus? Herr der Ringe. Ja, ein paar. Da hinten haben wir einen Spezialisten, der liebt Herr der Ringe, das weiß ich. Gnade dir Gott, wenn du Sam und Frodo disst.
Da hat er aber auch recht.
Ja.
Die Hobbits. Die Hobbits, das ist jetzt so ein bisschen so das Einführungsbeispiel, bevor wir zu den einzelnen Charakteren kommen, weil die sind relativ leicht zu verstehen. Die sind schrullig. Die mögen essen, die mögen gern heim rumhocken. Die sind Stubenhocker, sie rauchen gern Pfeifenkraut, sie haben es gern gemütlich und sind eigentlich die ungeeignetsten Helden, die es gibt.
Ja. Und obwohl sie so klein sind, haben sie so ein großes Herz. Da fragt man sich, ob das überhaupt in eine Hobbit-Höhle passt. Ja, so liebenswert sind die.
Ja. Das hast du schön gesagt. Tolkien hat sich damals was Tolles dabei gedacht. Diese Hobbits symbolisieren halt uns Menschen, uns Normalos in Anführungszeichen, weil wir denen nachfühlen können. Wir wollen auch einfach nur unsere Ruhe haben und daheim haben und das große böse Mordor und der
viermal am Tag essen.
Ja. Viermal am Tag essen, fünfmal. Der dunkle Lord ist völlig wurscht. Aber sie werden dann dazu gezwungen, also zumindest diese vier Hobbits, sie werden dann mehr oder minder dazu gezwungen, eben diese Reise anzutreten und können diese Schrulligkeit dann natürlich auch im Laufe dessen nicht völlig ablegen. Sie entwickeln sich weiter, aber sie bleiben immer schrullig, weil dieses Volk an und für sich sehr schrullig ist.
Sam ist doch, glaube ich, dein persönlicher Held in der Geschichte.
Es ist der persönliche Held von jedem, der Herr der Ringe gesehen hat.
Ja.
Ich fange jetzt nicht an zu weinen.
Kommen wir zu unserem ersten offiziellen Beispiel, alles, was wir jetzt gemacht haben, war so ein bisschen Teasing und schauen und euch zeigen, dass wir uns auskennen und viel gucken und lesen. Wir wollten euch nur beeindrucken. Sherlock Holmes kennt jeder, oder? Komisch. Hat denn schon jeder Sherlock Holmes gesehen oder gelesen? Alle nicken, Hände hoch, ich brauche eindeutige Signale. Sprecht mit mir. Genau. Und auch wenn man Sherlock Holmes nie gesehen oder gelesen hat, kennt ihn trotzdem alle als den weltbesten Detektiven. Das muss man mal schaffen, ne?
Ja, vor allem, das muss man mal überlegen. Wir reden heute über Sherlock Holmes. Weißt du, wann die ersten Bücher rauskamen aus dem Stegreif?
1800, ich glaube, es ging 1890 oder so. Irgendwie so 1800.
Also es ist schon, ich sage mal, knapp 130 Jahre her. Und ja, wir sprechen immer noch über diese Figur. Und das hat der Mann geschafft, ganz ohne Social Media.
Ja, und falls ihr nicht wisst, wie er aussieht, haben wir ein Bild vorbereitet. Genau, erstmal das. Also eine Zeichnung von ihm, von Wikipedia geklaut. So könnte er ausgesehen haben, ein hagerer, großer Mann mit der Pfeife im Mund. Man kennt ihn auch oftmals mit dem Jagdhut. Und jetzt muss ich klug scheißen, weil diesen berühmten Jagdhut, den hat er tatsächlich nur in einem Fall auf. Heißt eigentlich, ist das gar nicht sein, wie sagt man,
ja,
sein Gimmick.
Sein Signature-Outfit.
Ja, genau. Hat er ja nur einmal angehabt, es wird ihm zugeschrieben. Kann man halt ein bisschen Merch verkaufen, ne? So sah er damals aus und wir lieben ihn dafür, weil er so genial ist. Und jetzt muss ich kurz spicken.
In der Zwischenzeit halte ich mal den anderen Sherlock hoch, den genau, wahrscheinlich mehr Leute kennen. Benedict Cumberbatch und
Martin Freeman
als Watson.
Genau. Ja, der berühmte Detektiv, geschrieben von Sir Arthur Conan Doyle, bekannt für seine Kombinationsgabe, für seine Geige und den Hut, den er kaum trug. Den Reim musste ich noch loswerden, weil den habe ich mir aufgeschrieben. So. Und dafür, dass er so schlau ist und der Watson ihn hier wirklich, wie soll ich sagen, so liebt, das ist ja herrlich,
Eine Bromance?
Eine Bromance. So, diese Tagebücher, die der Watson schreibt, das ist ja Fanfiction quasi. Ne?
Stell dir vor, du liebst deinen Boss so sehr, dass
ja, das Fanfiction dass dein Tagebuch sich wirklich nur um ihn dreht. Das ist schon der Wahnsinn. Aber tatsächlich würde man Sherlock Holmes niemals als Mitbewohner haben wollen. Und dafür gibt es Gründe. Und das ist zum einen die Geige, die er zwar beherrscht. Aber stellt euch mal vor, ihr kommt heim nach einem langen Tag. Der Watson ist Arzt, hat was weiß ich, wie viele Patienten bedient, will dann in seinem Raum Ruhe. Man muss sich die Geige geben. Über mir wohnt ein Schlagzeuger. Und ich weiß, wie das ist, wenn Musik gespielt wird, man aber gerade keine Musik haben möchte.
Besonders schlimm, wenn du 10 Syphilis-Patienten am Tag hattest und dann trommelt der ja, Kollege von oben.
Genau, da kriegst du in der Praxis was gegeigt und dann auch zu Hause. Außerdem, Obacht, ist Sherlock Holmes. Heute würden wir, glaube ich, Junkie sagen. Damals war das Wort, weiß ich noch nicht, erfunden. Auf jeden Fall war er sehr dem Kokain und dem Morphium ergeben. Es gibt eine sehr berühmte Stelle, ich glaube, der Hund von Baskerville. Damit fängt das Buch an, dass der Watson den Sherlock fragt, was ist das heute, Morphium oder Kokain? Weil er eben damit sagt, so, ne, wie schießt du dich heute ab? Und ich weiß nicht, ob hier jemand in der WG gewohnt hat schon mal. Hände hoch.
Gott sei Dank
nicht. Zwei Meldungen, da kommen doch oftmals, wenn da die Mitbewohner irgendwie besoffen heimkommen und nerven und so, da denken wir sich so, das brauche ich eigentlich nicht, oder? Und dann machen sie den Dienst, den hier Putzplan, halten sie wieder nicht ein, weil sie schon wieder unterwegs waren.
Mit den Putzplan verpennst wegen dem Morphium und du
ja,
wortwörtlich verpennst.
Ja, natürlich muss man sagen, früher war das anders, da bist du einfach in die Apotheke gegangen, da frage ich mich, was der Söder dazu sagen würde, ne? Und hast dir das Zeug gekauft. Und ja, aber der Holmes hat gern mal den Putzplan verschlafen, hat gern chemische Experimente durchgeführt. Also das Chaos in dieser Baker Street 221b war groß.
Das sind jetzt ein Haufen Negativbeispiele für Sherlock Holmes. Also er ist ein schlechter Mitbewohner, er geigt dauernd, er nimmt,
kann auch was, ne?
Er nimmt Drogen. Was ihn natürlich so einzigartig macht, ist die Deduktion, die Denkweise, die er hat, das ist schon fast wie eine Art Superkraft, weil er Sachen herausfindet, die andere eben nicht sehen, die andere Ermittler nicht sehen. Und da sind wir wieder auf dem Spektrum. Ne? Er ist nicht sympathisch, nicht wirklich. Er ist nicht wirklich proaktiv, bis man ihn halt einschaltet. Aber er ist unfassbar kompetent. Und deswegen so beeindruckend.
Bis dazu einzigartig, eine unserer Zutaten. Und das Ding, hatte Max ja schon gesagt, ist ja wie eine Meldung.
Ich habe nur die BBC-Serie gesehen mit Benedict Cumberbatch und habe, muss ich gestehen, noch nie ein Sherlock Holmes Buch gelesen. Du hast die Bücher gelesen und jetzt die Frage, ob du findest, also falls du die Serie gesehen hast, ob das eine gute Umsetzung von dieser Figur ist, weil in der Serie ist er sehr exzentrisch. Mhm. Schuldig ist da fast schon ein bisschen zu nett, höchst exzentrisch.
Ja.
Und ob du findest, ob das eine gute Umsetzung von dieser Originalfigur ist, die ist auch sehr.
Ich habe diese Serie, glaube ich, 4-mal gesehen, die neue. Und ich habe die Bücher jeweils nur einmal gelesen, weil ich finde, die Bücher kann man auch immer nur einmal lesen. Danke dir. Ich finde, es ist eine sehr gute Umsetzung. Man hat die Sache sehr gut in die Moderne gebracht, weil die Originale sind im Vergleich dazu sehr langweilig, würde ich heute sagen. Damals war das alles neu, aber wenig unspektakulär. Wer Sherlock gelesen hat, weiß, dass in vielen Fällen gibt es nicht mal ein Verbrechen, sondern das sind irgendwelche Problemchen, die ihr behandelt. An einen Fall erinnere ich mich, da kann ich bis heute nur den Kopf schütteln, da kommt eine Frau zu ihm und meint, oh, der Typ, der mich heiraten wollte, ist verschwunden. Sherlock, bitte treib ihn auf, was ist da los, warum liebt er mich plötzlich nicht mehr? Und dann stellt sich heraus, dass der Typ ihr Vater war, sie war aber kurzsichtig und er hat ihr immer die Brille abgenommen. Und dann ist über den Sherlock halt rausgekommen quasi, der hat dich reingelegt, damit du niemals einen Mann heiratest. Und das sind halt solche Fälle und dann halt auch in dieser alten Sprache geschrieben, also einem 7-Jährigen würde ich den alten Sherlock nicht in die Hand drücken, sondern da muss man dann schon, keine Ahnung, 18 aufwärts sein, damit man dem Ganzen ein bisschen was abgewinnt, damit man dranbleibt. Und deswegen finde ich auch diese neue Serie sehr gut, die schon Sherlock-mäßig komplett überspitzt ist. Also so drauf ist der alte Sherlock nicht. Der ist dann schon noch ein bisschen professioneller und scheißt die Leute nicht zusammen, wenn der verlangweilig ist und schickt sie wieder raus, sondern der zeigt schon Interesse. Aber ich finde die Serie hervorragend. Ja.
Das war echt eine Kurzgeschichte, dass er herausgefunden hat, dass...
Ja, da gibt es noch ganz andere Sachen, die so... Da gibt es eine sehr bekannte Geschichte, The Dancing Man. Da kann man jetzt von halten, was man will. Das erzähle ich jetzt noch kurz. Darf ich, Maxi?
Du hast meine Erlaubnis.
Ich weiß nicht mehr genau, wie es war, aber es erscheinen, ich glaube, Zeitungsausschnitte oder Briefe. Und ich glaube, es war ein Erpresser. Und der hat immer tanzende Figuren hergenommen statt Buchstaben. Und dann hat der Sherlock das irgendwann durchdacht, das System, weil er gesagt hat, im Englischen wird doch der Buchstabe E am häufigsten verwendet. Und mit dieser Info konnte er dann das Rätsel lösen. Wo ich mir dachte, okay, krass.
Das war dann so ein Code so zum Entziffern oder was?
Ja, genau. Und dann dessen, weil er wusste, dass halt Buchstabe E sehr häufig verwendet wird.
So, das finde ich jetzt aber feige, gar nicht so blöd, gell? Also wenn du halt irgendwie so einen Code hast, gibt es ja so Codes, die so Ersatzbuchstaben oder Ersatzzeichen haben. Also finde ich jetzt...
Ich fand es in der Übersetzung gelungen, weil bei uns ist wahrscheinlich nicht das E, sondern irgendwas anderes. Und das musst du ja dann drumherum schreiben, übersetzen, dass das so funktioniert hat.
Okay, vielleicht muss ich das mal lesen.
Aber dieser Code an sich, so diese Auflösung, das ist, ja, weiß ich nicht. Aber ihr merkt, es gibt Tiefen, es gibt Höhen.
Wir lieben ihn trotzdem.
Man liest Sherlock, weil er so schlau ist. Genau.
Er ist aber auch wahnsinnig, wenn ich jetzt mal den Ball abnehmen darf, aber auch wahnsinnig arrogant und überheblich. Und ich finde, das hat der Benedict Cumberbatch in dieser Serie furchtbar gut rübergebracht, weil man will ihn nicht mögen. Also er ist interessant, er ist schrullig, es gibt so Figuren und Menschen, denen guckt man einfach gerne zu bei dem, was sie machen, aber es ist ganz gut, dass da ein Fernseher dazwischen ist in dem Fall. Und das macht ihn auch so wahnsinnig unsympathisch. Also wenn er nicht wirklich so genial wäre, wie er wäre, würden wir den ganz furchtbar finden. Weil er eben so arrogant und überheblich ist. Und außerdem noch eine Sache, die mir, glaube ich, am meisten aufstoßen würde.
Ich mag noch ganz kurz auf das eingehen, weil der alte Sherlock, der hat auch hin und wieder mal einen Spruch auf den Lippen, den Watson spüren lässt. Und zwar, sie sehen, aber sie beobachten nicht. Das darf der Watson sich öfter anhören. Und es gibt einen Fall, da weiß ich jetzt nicht, wie er heißt, da kann er nicht los, der Sherlock, und er schickt den Watson und sagt, gehen Sie mal ins Dorf, hören Sie sich um und machen Sie quasi mal meinen Job. Und dann macht der Watson das, beschreibt es so in seinem Tagebuch und ist am Ende ziemlich stolz auf sein Ergebnis und präsentiert ihm das dann so quasi wie das Kind den Eltern das neue Spielzeug ist ziemlich stolz auf sich und sagt, sagt Sherlock, schauen Sie mal, was ich herausgefunden habe. Und dem seine Reaktion ist, super Watson, Sie haben alles herausgefunden, was wir nicht brauchen, aber danke für den Rest. Ja,
so das geht tatsächlich wunderbar in den letzten Punkt über, was das Problem mit ihm ist. Ihm fehlt halt einfach die Empathie. Und er ist halt ein hochintelligenter Mensch, er kann gut deduzieren, er kann Probleme bis auf den Kern heruntersehen und runterbrechen, aber er kann einfach nicht mit Menschen, was im Grunde genommen in Ordnung ist, aber wenn sich dein Partner reinkniet und du sagst ihm, ja, danke für nichts, ist jetzt nicht die beste Basis für eine gute Beziehung.
Da gibt es noch einen, der ist ähnlich, Hercule Poirot, ein Name, der wem was sagt, Hand hoch. Ich würde fast sagen, neben Miss Marple, der mitgrößte Detektiv,
jo,
wird gern beschrieben als Eierkopf. Und bei ihm ist es so, bei Sherlock ist es so, Sherlock hockt zu Hause im Sessel, hat den Fall gelöst und verlässt das Haus, um quasi seine Beweise zu sammeln, um zu überprüfen, ob er recht hat. Bei Hercule Poirot ist es genau andersrum. Der geht erst raus, sammelt alles zusammen und dann strengt er seine berühmten grauen Zellen an. Und während Sherlock ein Dreckwühler ist, Zitat von Hercule Poirot, macht der Poirot sich die Hände nicht schmutzig. Der ist sehr eitel, also fast schon so, zumindest was das Aussehen und das Benehmen betrifft, das Gegenteil. Und mit einer meiner liebsten Detektive, und wenn wir jetzt schon über eine moderne Sherlock-Serie sprechen, muss ich die neuen Verfilmungen von Hercule Poirot auch loben. Unbedingt angucken, da kam Mord im Orient Express raus, Tod auf dem Nil und Death in Venice. Und den fand ich sehr nice.
Ja. Also wir lieben, ich gehe jetzt einfach drüber hinweg, über den schlechten Wortwitz. Wir lieben Sherlock Holmes nicht, weil er so ein netter Mensch ist, dann ist es ja selten, sondern weil er eben so eine brillante Art hat und vielleicht auch, weil er arrogant ist, weil er vielleicht auch Sachen sagt und mag, macht, die wir nie machen würden. Also wir würden uns nie so verhalten, wie er sich verhält. Wir bewundern auch den Dr. Watson, dass das mit ihm aushält. Also
ja,
ich wäre längst geflüchtet. Es ist halt diese Faszination über seinen Geist. Und deswegen, ich glaube, wenn sie in, weiß ich nicht, 10 Jahren die nächste Sherlock-Holmes-Verfilmung rausbringen werden, als Film, als Serie, was auch immer, ich glaube, die Leute werden wieder ins Kino rennen oder vorm Fernseher sitzen, weil diese Figur einfach immer funktioniert, auch nach 130 Jahren.
Eine Meldung?
Hängt der irgendwie auch damit zusammen?
Den haben wir nicht in der Liste, aber finde ich gut. Da kann ich eine persönliche Anekdote erzählen. Und zwar Detektiv Conan-Fans unter uns. Habe ich schon fast gedacht aus der Richtung. Detektiv Conan ist eine Serie, um alle abzuholen. Da geht es um einen kleinen Jungen, der eben Fälle löst und der großer Sherlock Holmes-Fan ist. Und ich habe mir diese Zeichentrickserie angeschaut. Und das war bevor ich Bücher für mich entdeckt habe, da war ich noch cool. Und immer wieder kommt auf diesen Sherlock zu sprechen und ich dachte mir, der erwähnt den Namen so oft, da muss was dran sein an diesem Detektiven. Und so habe ich dann zu Sherlock gefunden, so habe ich mich dann angefangen, für die Bücher zu interessieren. Maxel, du willst was sagen?
Der ist aber nicht besonders schrullig, ne? Oder? Der
Conan? Ja, schrullig ist halt, dass er eigentlich ein 17-Jähriger ist, aber dann wurde er vergiftet und ist seitdem wieder ein kleiner Junge, ein Dreikäsehoch, sehr nervig, weil er für sein Alter ziemlich arrogant ist, finde ich. Auch ein Besserwisser. Aber da würde ich gar nicht weiter darauf eingehen, weil wir haben noch einen Dreikäsehoch in unserer Liste, auf den wir dann später zu sprechen kommen. Ich weiß jetzt nicht, ob die Frage direkt beantwortet hat, aber...
Nee, auf jeden Fall, ich wollte nur...
ein bisschen über Conan quatschen. Ja.
Verständlich.
Verständlich, ja. Jetzt kommen wir zu einem, der wurde schon ein paar Mal genannt, Maxe.
Wir sprechen jetzt tatsächlich über Jack Sparrow. Wir kommen von zu Detektiven zu Piraten. Ein bisschen so Klischees abklappern.
Wer ihn nicht kennt, so sieht aus. Merken Sie sich dieses Gesicht.
Ich würde gern von euch wissen, wer von euch hat denn die Fluch der Karibik-Filme gesehen? Und wie furchtbar fandet ihr die letzten beiden? Ich werde da nicht weiter drauf eingehen, da gehe ich nämlich gleich noch drauf ein. Also, Fluch der Karibik gesehen?
Ein paar, ja.
Ein paar. Also, wer ist Jack Sparrow? Eigentlich muss ich es gar nicht erklären, oder? Es ist ein exzentrischer Piratenkapitän, schlaffender Gang, wirre Sprache, moralisch flexibel, Er hat ein großes Ziel und das ist die Black Pearl zurückzubekommen und die, dafür braucht er drei Filme, ja, er braucht drei Filme.
Black Pearl ist sein Schiff,
richtig? Ist sein Schiff. Und das ist das, was er quasi versucht, diese Black Pearl zurückzubekommen und er nutzt quasi alle Mittel um sich herum, alle Menschen, alles, was er in die Finger kriegen kann, um an dieses Schiff ranzukommen. Und das Geniale an Jack Sparrow ist, der wirkt immer total wirr. Der wirkt irgendwie besoffen, der wirkt irgendwie, als wäre er nicht ganz bei sich. Und dieses geniale Chaos, das macht so viel Spaß, ihm dabei zuzugucken. Also mal davon abgesehen, dass Johnny Depp das natürlich auch hervorragend spielt, ist es halt dieses, du glaubst, er ist doof, aber er ist gar nicht doof, weil er die ganze Zeit einen Plan hat.
Da gibt es auch dieses sehr berühmte Zitat, was ihn, glaube ich, gut beschreibt. Und zwar, Sie sind der schlechteste Pirat, von dem ich je gehört habe, aber Sie haben von mir gehört. Ja,
er nutzt so ein bisschen dieses Understatement. Er nutzt auch so ein bisschen diese Rolle, dass alle glauben, er ist ein Depp. Und das nutzt er aus, weil er damit halt unter dem Radar fliegt, weil er damit halt das machen kann, was er eigentlich will, weil er da überall dahin kommt, wo er sonst nicht hinkäme, wenn er jetzt total der geniale Piratenkapitän wäre. Und er untergräbt damit auch jegliche Autorität. Also er hat immer einen Spruch, er ist immer irgendwie charmant. Also ich würde jetzt mal sagen, das ist so ein bisschen der komische Onkel auf der Party, mit dem eigentlich sonst niemand zu tun haben will. Aber ihn zu sehen ist Überschallung, ne? Weil solange der Fernseher dazwischen ist, ist es eigentlich ganz interessant.
Und das ist auch einer, der so schrullig und witzig, wie er auch ist, er möchte sein Schiff und so wie ich den Film oder die Filme in Erinnerung habe, würde ich sagen, der geht über Leichen. Und ich weiß nicht, ob ich Freunde haben wollen würde, die das machen.
Zumindest seine Crew ist ihm durchaus ergeben.
Ja?
Ja.
Der Maxi, der hat neulich einen Rerun gemacht von allen fünf Filmen, der ist da besser informiert. Wie ist er denn so? Beschreib ihn mal. Würdest du sagen, okay, ist so schrullig, wie er ist, ich will in sein Team? Oder nicht?
Also ich weiß nicht. Ich müsste wahrscheinlich Decks schrubben, ich würde wahrscheinlich Skorbut kriegen und nur salzigen Fisch essen müssen. Ich weiß nicht, ob das Piraten... Und außerdem, jeder, der mich kennt, weiß, ich hasse Schiffe. Schiffe und Boote und wir werden keine Freunde mehr. Nein. Wenn er irgendwie an Land mit Kutschen oder vielleicht fliegen ist auch in Ordnung, aber Boote, keine Boote.
Den haben Sie ja in den letzten beiden Filmen eben verändert, also das, was ihn ausgemacht hat, wird ein bisschen übertrieben, oder?
Da würde ich gern gleich drauf eingehen, ich würde erst nochmal mit dem Rest weitermachen.
Dann machen wir mit dem Rest weiter.
Wir machen mit dem Rest weiter. Was Jack Sparrow auch ist, und das haben wir am Anfang erwähnt, er ist unberechenbar. Man weiß nie, was er als nächstes tut und deswegen machen Szenen mit ihm auch so Spaß. Er macht manchmal auch einfach Sachen, die man nicht erwartet. Und das ist interessant, weil du bei den meisten Figuren schon irgendwie vorausahnen kannst, was als nächstes passiert. Ne? Um auf Sherlock zurückzukommen, wenn er halt versucht, irgendeinen Fall zu lösen, oder wenn er einen Fall gelöst hat, dann ist er ein unempathisches Arschloch, auf gut Deutsch. Du weißt, was dich erwartet. Bei Jack Sparrow ist es eben nicht der Fall. Und das macht ihn so interessant, wie so ein Tier im Zoo.
Ja, also die Zutat, die er bringt, ist eben Humor, Charme und Unberechenbarkeit. Und ich weiß nicht, warum ich gerade denken muss, aber ich habe es jetzt im Kopf, die Szene, wo er das Glas in der Hand hält und ruft, ich habe ein Glas voll Dreck. Was macht er eigentlich mit diesem Glas?
Was war denn das? Was, das
da Glas? Freut er sich, ich habe ein Glas voll Dreck.
Da sollte das Herz drin
sein. Ach ja, ach so. Genau, das Herz von Davy Jones.
Ja. Ah ja.
Richtig.
Okay.
Und das ist eben dann eben dieser Humor, diesen Charme, diese Unberechenbarkeit, die er an sich hat. Martin hat mich jetzt gerade gefragt, ob ich Mitglied seiner Crew werden will. Und wenn wir jetzt mal die ganze Boot- und Schiffssache außer Acht lassen, würde ich es wahrscheinlich trotzdem nicht werden wollen, weil er ein sehr manipulativer Charakter ist. Also er ist genial, er macht total verrückte Sachen, er macht total unberechenbare Sachen, aber er nutzt die Menschen um sich herum auch aus. Also er hat so keine richtige Bindung. Er macht eine Charakterentwicklung durch, wo er schon irgendwie so ein bisschen Bindung zu seiner Crew oder zu den anderen Charakteren entwickelt, aber er ist extrem manipulativ. Er nutzt sich gnadenlos aus, wenn er die Chance dazu hat.
Cool. Dem bin ich treu ergeben. Ja. Er verkörpert aber die chaotische Freiheit und lebt nach seinen eigenen Regeln und versprüht dabei seinen Charme. Und was ich liebe, ist so seine Gangart. Ne? Da wie so ein Flamingo stolziert er da immer durch den ganzen Film und es gibt auch eine berühmte Szene, da rennt er vor irgendwas davon.
Das sind Kannibalen.
Also ich finde, das sind schon Filme, wo der Humor, glaube ich, immer ziemlich gut kommt, also immer dann, wenn er eigentlich kommen soll.
Ja, weil der Humor halt von ihm ausgeht. Also du lachst nicht über Jack Sparrow, weil du, oder anders, du glaubst, du lachst über Jack Sparrow, aber eigentlich lachst du mit ihm, weil er am Ende doch irgendwas Geniales macht und mit der heilen Haut davonkommt. Und jetzt kommt das große Aber von der Frage, die ich euch am Anfang gestellt habe. Das funktioniert in den ersten drei Filmen wunderbar. Aber ab dem vierten Film, im vierten und im fünften Film, haben sie angefangen, den halt einfach irgendwie doof zu machen. Und dann ist er doof und er trinkt wahnsinnig viel. Aber er hat nur noch Glück. Also Glück ist immer so eine Sache, die gehört zu ihm dazu. Damit er halt diese ganzen verrückten Sachen durchziehen kann, brauchst du das Quäntchen Glück. Und das hat er. Und später verlassen sich die Filme oder verlässt sich die Geschichte zu sehr darauf, dass Jack Sparrow einfach Glück hat. Und dann hast du so ein Element drin, ja, weiß ich nicht, Glück ist jetzt keine eigene Charaktereigenschaft, Glück kann ich haben oder auch nicht. Und dadurch demontieren diese Filme diesen Jack Sparrow leider mit den späteren Filmen und dann ist das gar nicht mehr so spaßig, leider.
Noch irgendwelche Worte zu Jack Sparrow? Wollt ihr was loswerden? Sollen wir ihm was ausrichten? Oder gehen wir weiter zur nächsten Figur?
Könntest du es noch zusammenfassen, was wir gesagt haben?
Wir können noch zusammenfassen, was wir gesagt haben. Welche Zutaten, genau, Humor, Charme und Unberechenbarkeit hatte ich auf dem Zettel stehen?
Wir haben eine Frage.
Ah, wir haben eine Frage. Aus welcher Richtung?
Da. Keine Frage, nur die Bemerkung, dass man wahrscheinlich eine eigene Podcast-Folge zu Johnny Depp und die Figuren, die schuldigen Figuren, die er spielt, machen könnte. Ich meine, er spielt nicht nur Jack Sparrow, sondern auch Willy Wonka und Edward mit den Scherenhänden und den...
Die sind auch sehr exzentrisch.
Wie heißt der Barbier nochmal?
Sweeney Todd. Also eigentlich jeder Tim Burton-Film. Also, ja.
Genau. Also und dass halt diese Schuldigkeit sehr durch den Schauspieler da auch getragen wird.
Das stimmt,
dass sicher
ja.
Niemand diese Rolle so gespielt hätte wie Johnny Depp.
Noch eine Meldung.
Ja, zu der Szene, wo du gesagt hast mit dem Glas voll Dreck. Ich glaube, dass das tatsächlich gar nicht so geplant war, sondern dass es von Johnny Depp auch quasi improvisiert.
Ich finde aber, es ist auch eine gute Szene. Ich habe ein Glas von Dreck. Das ist so ein Joke, den hätte ich gern selbst gebracht in so einem Moment.
Was ja auch gut ist, also wenn eine Figur so unberechenbar geschrieben ist, dass man theoretisch alles erwarten könnte und du spielst den als Schauspieler und kannst da so ein bisschen dich selbst einbringen, finde ich super. Finde ich super, die Anekdote.
Zusammenfassend hast du gesagt, aber ich glaube, wir haben eigentlich schon alles gesagt. Ich würde direkt weitergehen. Also
Jack, oder mach du mal. Ich mach das, ja. Weil ich hab ein Skript. Also Jack Sparrow ist ein genialer
Jack Sparrow von uns.
Bitte?
Nix?
Ja. Jack Sparrow ist ein genialer Hochstapler. Wir lieben ihn, weil er so eine Antithese zur Planung ist und so eine chaotische Freiheit symbolisiert, aber eigentlich, also er gewinnt auch fast immer. Eigentlich lässt er uns glauben, er ist ein Depp, aber er ist kein Depp. Und das macht Spaß, weil du nicht weißt, was als nächstes passiert und was er als nächstes geplant hat. Allerdings ist er auch sehr manipulativ und egoistisch. Deswegen super im Fernsehen, nicht so toll im echten Leben.
Ja. Jetzt kommen wir zu einem Autoren, Alan Bradley, der hat eine Buchreihe geschrieben. Und da bin ich hier tatsächlich in diesem Talier in der Krimi-Abteilung rumgelaufen, weil nach Sherlock musste das nächste große Ding kommen und dann hatte ich alle Agatha Christies durch und so. Dann dachte ich, ich brauche einen interessanten Krimi und dann habe ich ein Cover gesehen und es heißt ja Never... Nee, das hat überhaupt keinen Sinn in dem Moment, der Spruch Never judge a book by its cover, weil ich habe das Cover gesehen, fand es gut und dann fand ich auch das Buch gut. Ich zeige euch mal, worum es geht. Und zwar hier. Flavia Deleuze, einmal Mord im Gurkenbeet. Haben wir gesagt, das ist das Zweite?
Ah. Das da?
Nee, genau,
das
da. Und einmal Mord ist kein Kinderspiel. Ihr seht das jetzt vielleicht nicht ganz so gut. Flavia Deleuze ist ein 11-jähriges Mädchen, eine Giftmischerin. Ich zeige euch bewusst dieses Cover, weil ich finde, das ist ein sehr schönes Cover. Die haben so ein bisschen diesen Tim Burton-Stil, ne, mit dem Raben oben. Sie trägt ein schwarzes Kleid, hat Zöpfe, wirkt alles so ein bisschen düster. Und mittlerweile, ich weiß nicht, welcher Verlag, die haben eine neue Auflage rausgebracht mit 9 Covern und die sind nicht mehr ganz so schön, aber wisst ihr was, da auf diesem Tisch gibt es noch Bücher mit dem alten Cover, zwinker, zwinker. Was macht Flavia Deleuze so besonders?
Ich würde gerne erst vom Publikum wissen, Flavia Deleuze ist ein 11-jähriges Mädchen und ich persönlich tue mich mit Kindern als Hauptdarsteller immer so ein bisschen schwierig.
Oh, fand ich auch. So bis Mitte 20 habe ich in Filmen Kinder als Hauptdarsteller nicht ertragen können und da kommt, ich weiß nicht, ob du das Gleiche jetzt sagen wolltest.
Wahrscheinlich nicht.
Weil ich finde, die haben nie wie Kinder agiert. Die waren immer viel zu erwachsen, viel zu schlau, haben nur genervt. Aber das war hier anders. Jetzt darfst du wieder.
Ja, oder sie machen halt irgendwie doofe Sachen, wo du denkst, okay, das macht dieses Kind jetzt nur, damit die Geschichte vorangeht. Kinder als Hauptfiguren, mögt ihr das? Findet ihr das gut? Oder ist das auch, denkt ihr, eure so Kinder in Geschichten eher nicht so?
Kommt drauf an, wie die angelegt sind. Da kann man so nicht allgemein sagen, finde ich. Kinder in Filmen, gerade wenn das so Horrorfilme sind, finde ich meistens nicht gut. Ich finde die schlimm. Aber in Büchern, also gerade die hier, die kenne ich alle, kommen die durchaus gut.
Du kennst sie?
Von Stephen King gibt es eins, das ist ein Buch, das heißt Das Institut, und da geht es um Kinder, die gefangen gehalten werden, und das fand ich hervorragend, weil da die Kids auch wie Kids eben agieren, sich zusammentun, jetzt nur so nebenbei, weil ich Horror gehört habe, aber ja, Flavia de Luz ist, finde ich, so gut, weil sie eben Kind sein darf und ein Kind ist, das ermittelt, und sie hat ein ganz besonderes Hobby, sie ist nämlich eine Giftmischerin, das ist immer wieder was ganz Besonderes. Und ihre Zutat ist quasi die innere Logik und die Kohärenz.
Was ja in sich schon interessant ist, sie löst ja Mordfälle oder sie löst Fälle und ist selbst allerdings eine Giftmischerin. Das in sich ist ja schon ein Widerspruch.
Ihre Schwestern hassen sie, das ist ein Kind, das möchtest du nicht als Geschwister haben.
Ist das wieder so ein Ding, es ist besser, dass sie zwischen den Buchseiten ist, als dein echtes Geschwister?
Ja, wenn du nett zu ihr bist, dann macht sie dir nichts. Aber sie hat eine ältere, sie hat zwei Schwestern, und die ältere Schwester, die heißt Daphne, und die ist dann halt so in dem Alter, wo das Schminken losgeht und was weiß ich. Und es gibt Tage, da sollte sie lieber nicht zum Puder greifen oder zum Lippenstift. Und wenn die sich keilen, dann weiß ich, auf welcher Seite ich bin. Und genau, dann gibt es noch eine mittlere Schwester, aber die ist so... Ja, die geht so ein bisschen unter.
Wie die mittleren Kinder halt so sind, sie sind ja halt da.
Ist halt da. Und die Flavia, die wohnt da mit ihrem Vater logischerweise und den Geschwistern in so einem größeren Anwesen. Und ihr Onkel war so ein Chemiker, das war eigentlich sein Ding. Und der hat ihr das beigebracht und das hat die cool gefunden. Und die Mutter ist dann sehr bald gestorben, nachdem die Flavia geboren wurde. Die haben sich also praktisch gar nicht kennengelernt. Und dieses Labor ist dann immer so ein bisschen ihr Rückzugsort. Da geht sie dann hin zum Nachdenken oder manchmal zum Weinen, wenn eben die Schwestern sie geärgert haben. Wie es halt, denke ich, auch ein Kind braucht, so einen Rückzugsort, um sich ein bisschen zusammensammeln. Nur, dass dann halt manche Legos in die Hand nehmen und sie Knollenblätterpilze und was weiß ich.
Erlmeyer-Kolben.
Ja, und jetzt muss ich kurz spicken, Max, ne? Vielleicht kannst du das kurz überbrücken.
Ich helfe dir beim Überbrücken, weil das Interessante an dieser Figur ist, es ist kein kleiner Erwachsener, was du eben gesagt hast, Kinder verhalten sich nicht erwachsen, sondern sie ist ein Kind. Sie ist zwar hochbegabt, aber sie ist eben auch ein Kind und das blitzt durch. Und das macht diese Figur so wahnsinnig interessant, weil sie klug ist, aber auch ein Kind.
Ja, und das Schöne ist auch, dass sie von den Leuten im Buch dann auch nicht wie ein Erwachsener behandelt wird, sondern tatsächlich wie ein Kind. Das heißt, sie geht dann mal zum Bäcker, stellt, macht ihre Ermittlung und wird von allen eben nur so abgewunken und ja, ja, Mädchen, das ist nichts für dich. Was natürlich die ganze Ermittlung schwieriger für sie macht. Aber sie und ihr Fahrrad namens Gladys machen das Ganze sehr gut. Und ich finde halt auch eben diesen Namen für das Fahrrad Gladys sehr schön, was das Ganze irgendwie ja noch so süßer macht. Einfach, das passt einfach.
Es macht das Ganze süß, aber es macht diese Figur auch wahnsinnig einsam. Also ich gehe jetzt davon aus, ich meine, wir kennen diese Männer, die ihren Autos einen Namen geben. Die sind immer ein bisschen peinlich. Die sind meistens in der Midlife-Crisis. Ja. Aber wenn du ein 11-jähriges Mädchen hast, dass ein Fahrrad Namen gegeben hat, dann symbolisiert mir das, dass diese Figur oder dieses Mädchen wahnsinnig einsam ist.
Ja, sagt aber auch, dass die innere Logik gegeben ist. Ne? Das heißt, diese Figur ist kohärent, so wie wir es am Eingangs gesagt haben, dass man eben sowas braucht. Manchmal läuft sie ein bisschen Gefahr, eine Obacht Mary Sue zu werden. Weiß jemand, was das heißt, wenn eine Figur in einer Geschichte eine Mary Sue ist? Hand hoch. Okay, Maxe, jetzt können wir flexen. Was ist das, wenn eine Figur eine Mary Sue ist?
Eine Mary Sue in einer Geschichte ist dasselbe wie ein Gary Stu. Das ist das männliche Äquivalent dazu. Und Mary Sues sind Figuren, die einfach perfekt sind. Die können alles. Die haben keine Probleme, die Konflikte sind kein Problem. Und sie sind quasi Superheldinnen. Und sie lösen die Probleme in der Geschichte, obwohl sie vielleicht gar nicht dazu in der Lage wären.
Und bei der Flavia, jetzt gehen wir kurz eigentlich von dem, was sie sagen wollen, weg. Bei der Flavia ist es so, in einem Fall, da wird sie irgendwo eingesperrt und dann muss sie irgendwas hören, um rauszukommen. Und dann haben wir so einen kurzen Rückblick, dass sie von ihrer Mutter so ein gutes, absolutes Gehör geerbt hat. Und das erfahren wir in dem Moment, wo sie es eben braucht. Mhm. Ist ein Negativpunkt, ist mir gerade so eingefallen, könnte ich gleich wieder vergessen, die Bücher sind trotzdem gut. Aber ja, das ist die, unsere kleine Giftmischerin, die ein bisschen komisch ist, aber eben nicht willkürlich. Und ein Dreikäsehoch, der immer alles besser weiß, und das ist die tatsächlich. Also manchmal ist es schon anstrengend, das kennen wir vielleicht auch aus dem echten Leben, wenn dann die Kids immer alles besser wissen. Manchmal weiß ich es auch wirklich. Und ja, sollte man auf jeden Fall mal auschecken.
Was ich interessant finde an der Figur ist, dass sich solche Figuren auch einfach durch so ein total skurriles Hobby wie eben Giftmischen auszeichnen können. Das zeigt auch so ein bisschen, dass man sich vor seinen eigenen Hobbys und von dem, was man sich interessiert, nicht verstecken soll. Also da steckt auch eine Botschaft drin für die Leserinnen und Leser, dass man sich und sein Hobby durchaus ernst nehmen darf und sich nicht verstecken muss und sich auch nicht verstecken soll, wenn es einem Spaß macht.
Vor allem, das ist auch nicht so eine Chemie, wie ich tue jetzt mal auf dem Teller einen Schluck Wasser und ein bisschen Pril und Fett und schaue, wie sich das alles trennt. Ich habe Technikjournalismus studiert und hatte Chemie und dann habe ich dieses Buch gelesen und dachte mir, boah, ich hätte ein bisschen besser aufpassen müssen. Die hantiert da mit Formeln und was weiß ich, ist wirklich ein Genie. Und diese Chemie hilft dir halt dabei, einfach diese Welt zu verstehen oder halt besser, ja, da besser durchzukommen. Und das macht die eben so außergewöhnlich und das Ganze einfach schön. Ja. Mord im Gurkenbeet heißt der erste Teil. Hervorragend.
Steht da vorne wahrscheinlich auf dem Tisch.
Ja.
Wir kommen jetzt auch zu etwas, was eine sehr gute Chemie mit mir hat.
Wir kommen zu einem weiteren Piraten.
Ah ja. Ja.
Ja. Harley Quinn wäre ein Beispiel, das mir spontan einfällt. Wobei, ist Harley Quinn nicht einfach nur ein weiblicher Joker?
Also, da stecke ich jetzt nicht so tief drin, aber Harley Quinn war zum Beispiel auch eine der Figuren, die wir überlegt haben, heute drüber zu sprechen. Eine Wortmeldung?
Luna Lovegood. Die ist zwar auch ein Mädchen, aber das ist ja schon sehr schön.
Die ist auch schrullig. Luna Lovegood wurde genannt aus Harry Potter. Ja. Die habe ich tatsächlich auch auf dem Schirm gehabt. Ich stecke jetzt nur in Harry Potter nicht so tief drin, weswegen ich die wieder... ja, wir sprechen auch gleich noch tatsächlich über eine schrullige Frau. Also eine kommt noch. Aber wir haben uns tatsächlich vorab, um mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, auch schwer getan mit schrulligen Frauen, weil die dann doch irgendwie gar nicht so häufig sind. Die Männer sind da dominanter, die männlichen Charaktere. Woran das liegt?
Die Miss Marvel ist doch jetzt auch.
Miss Marvel? Mit ihrem japanischen Garten. Ja, sie ist ja quasi der Prototyp am Fenster gucken und zuhören, was die Leute so machen. Ja, hätte man ein gutes Beispiel.
Wobei wir halt schon einen Detektiv hatten, deswegen haben wir ja die Miss Marvel ausgeklammert. Aber Miss Marvel ist auch
ein ja, sehr gutes Beispiel. Wenn die Frage ist, wieso wir nicht mehr haben, hat sich so ergeben. Gibt aber bestimmt viele Beispiele, wenn man weiter darüber nachdenkt. Miss Marvel, wenn ich ein bisschen wütend auf mich, dass ich nicht selbst aufgekommen bin.
Verlässt du gleich die Bühne.
Ja. Hinten noch eine Meldung, ja bitte.
Nochmal eine Nachfrage zu schrullig, weil von Luna Lovegood genannt wurde. Hermine Granger wäre dann nicht schrullig.
Oh, das ist eine gute Frage, weil sie ist schon so eine Streberin, die sehr, sehr, sehr ehrgeizig ist, würde ich sagen.
Ja, also ich glaube, man könnte wahrscheinlich viele Figuren als schrullig bezeichnen. Ich glaube, Hermine ist schon auch schrullig. Aber jetzt nicht so auf dem Level, auf dem wir das hier besprechen. Aber ich würde auch sagen, dass die schon gewisse Schwierigkeiten hat. Wobei das auch mit dieser ganzen Welt zusammenhängt, dass sie ein Muggel ist und sich gegen diese ganzen, oder ein Mischblut ist und sich gegen diese ganzen Zauberer und Zauberinnen.
Schlammblut, oder?
Schlammblut. Beherrschen muss und so. Ja, ist aber definitiv ein guter Call.
Ja. Ich habe kurz überlegt, ob ich eine Harry Potter Punchline bringe und sage, aber wir wollen nicht weiter über Harry Potter sprechen, weil es zu Genüge über Harry Potter auf der ganzen Welt schon gesprochen wurde und es gibt schon sehr viele coole andere Bücher auch.
Es gibt zum Beispiel? Es gibt eine Figur, über die kann man gar nicht genug sprechen.
Ja, genau.
Ja, stell du die Frage, damit ich das Schildchen hochhalte.
Wie heißt die Figur und was macht sie?
Sie heißt Monkey D. Ruffy und sie will Piratenkönig werden.
Ja, Hände hoch, wer kennt Monkey D. Ruffy? Jawohl.
Ja.
Monkey D. Ruffy will Piratenkönig werden. Im Alter von, ich meine, 6 hat er die Teufelsfrucht, eine Teufelsfrucht gegessen, die Gum-Gum-Frucht. Und weil er die gegessen hat, ist er wie ich, kann ich schwimmen. Wobei man sagen muss, ich esse sehr selten Früchte, also haha. Genau, er kann nicht schwimmen, aber dafür ist sein Körper dehnbar. Er ist ein Gummibench und kann quasi seinen Körper strecken, was er dann auch gerne im Kampf nutzt. Und das ist so ein bisschen das Magiesystem in der Serie One Piece, wer es nicht kennt. Da gibt es eben Teufelsfrüchte, die den Menschen verrückte Fähigkeiten verleihen.
Und sie können dadurch nicht mehr schwimmen, wie du eben gesagt hast, was natürlich ein denkbar schlechter Ausgangspunkt ist, wenn man Piratenkönig werden will.
Ja.
Und das Gute an Ruffy ist tatsächlich, selbst wenn man den nicht kennt, den hat man furchtbar schnell erklärt, weil er ist augenscheinlich eigentlich gar nicht eine so komplexe Figur. Er ist der Kapitän der Strohhut-Piraten und sein Ziel ist, König der Piraten werden. Und das sagt er im Manga oder im Anime ganz oft. Er sagt ganz oft, dass er Piratenkönig werden will. Und das ist im Prinzip, damit ist diese Figur eigentlich schon zur Genüge erklärt. Das ist alles, was man wissen muss, um diese Figur zu verstehen, eigentlich.
Ich würde sagen, das ist ein Mensch, der glücklich ist, weil er so naiv ist. Für ihn steht jede Tür offen, auch wenn sie zu ist. Das ist einer, der geht mit dem Kopf durch die Wand, der ist übertrieben optimistisch und gnadet euch Gott, wenn ihr in seinem Team seid und einen schlauen Plan ausheckt, weil den wird er auf jeden Fall nicht einhalten.
Er ist, du hast es eben schon gesagt, er hat einen unbändigen Willen und Optimismus. Also er will dieser Piratenkönig werden und das zieht er auch durch. Manchmal zum Leidwesen seiner Kumpanen. Mhm. Was er allerdings für sich hat, ist eine absolute Loyalität. Also die Leute, die zu seiner Piratencrew gehört, die werden in der Serie innerhalb One Piece Nakama genannt. Also das ist das japanische Wort für Freund oder für eine Gruppe, eine Freundesgruppe, zu der man gehört. Und diese Loyalität ist so ein bisschen sein emotionaler Kern. Er ist ein bisschen doof, ne? Er ist nicht besonders clever, aber er hat durchaus eine sehr hohe emotionale Intelligenz. Das zeichnet ihn aus und dadurch bezieht er eben auch seine Loyalität.
Und was er auch ist, ist verfressen. Deswegen haben wir hier Live-Footage mitgebracht, um ihn in Aktion zu sehen. Wie ihr seht, stapeln sich da diverse Teller neben ihm. Der hat da immer Massen an Fleisch bei sich, bevor der an irgendwas denkt. Sie denkt erstmal, ob genug Proviant da ist und so. Und er hat eine Eigenschaft, die hasse ich an Menschen. Und zwar langt er seinen Freunden in den Teller. Das heißt, wenn er etwas sieht, was ihm schmeckt, dann gehört es ihm. Egal, ob im Teller es ist. Und Hand hoch ist doch so, wenn man irgendwo im Gasthaus ist oder was weiß ich und Pommes bestellt und dann kommt einer und macht auch witzig und sagt, Qualitätsprüfung und nimmt sich eine Pommes. Furchtbar, oder? Ich finde so, keine Ahnung, bei der Freundin, bei der Frau geht das, aber alle anderen überspielen ihre Kompetenzen.
Aber geht gerade so, ne?
Geht gerade so.
Die Hand zuckt schon zu Gabel.
da hört es bei mir auf. Also wenn, und das macht er eben sehr gerne. Also vor dem ist kein Teller sicher.
Wobei das immer auch ein bisschen lustig in der Geschichte dargestellt wird. Meistens.
Ja.
Es ist liebenswürdig verfressen, so wie ich. Was Ruffy auch stark macht, ist diese Found Family, die er um sich scharrt. Also ich habe das eben schon gesagt, er hat Freunde und um die kümmert er sich. Und für ihn sind das die wichtigsten. Und das ist ein unglaublich starkes Motiv. Das spricht für diese Figur, für diese emotionale Intelligenz, weil er eben nicht hinterfragt, wer diese Figur ist, sondern für ihn geht es ganz oft darum, was für einen Traum einen Charakter hat. Und wenn er diesen Traum versteht, dann unterstützt er eben diesen Charakter, diesen Freund, diesen Nakama. Und das macht ihn wahnsinnig stark und zu einem wahnsinnig guten Freund, auch wenn er verfressen ist.
Und genauso schön, wie diese Eigenschaft ist, ist so hässlich ist die nächste, denn er bringt seine Freunde gerne in extrem gefährliche Situationen. Oft gibt es zwei Wege, einmal den ungefährlichen, der aber wenig spaßig ist, oder es gibt den gefährlichen, direkten Weg und ohne Rücksicht auf Verluste geht er dann immer lieber diesen Weg?
Ja, er geht gern den direkten Weg, ganz, ja. ganz egal, wie gefährlich er ja. ist. Man muss dazu sagen, er erreicht sein Ziel aber auch meistens. Es gibt schon einige Stellen in der Geschichte, wo es echt eng wird. Er hat diese extreme Rücksichtslosigkeit, aber jeder, der sich mit ihm drauf einlässt oder der sich mit ihm einlässt, der weiß das auch. Da wäre ich übrigens lieber auf seinem Piratenschiff als bei Jack Sparrow, wäre da nicht das Wasser.
Und außerdem hat er einen Koch, der sehr gut ist.
Ja.
Und einen Musiker.
Der auch sehr gut ist.
Der auch sehr gut ist. Und er hat einen Arzt. Also,
der auch sehr gut ist.
Was will man mehr?
Und die sind auch alle schuldig.
Und die sind auch alle schuldig.
Auch alle sehr schuldig.
Ja.
Wir können diese ganze Episode nur füllen mit denen. Ja.
Also es scheint, als wäre er sehr eindimensional, eben weil er so naiv ist, mit dem Kopf durch die Wand und gar nicht viel reden, sondern draufhauen. Aber wenn man sich länger mit ihm beschäftigt, dann merkt man, okay, der hat Tiefe, der lässt Emotionen auch zu. Oft erlebt man ihn wütend, man erlebt ihn einmal so traurig, dass er wirklich zusammenbricht. Ich weiß gar nicht. Man bricht mit ihm zusammen. Ich verrate jetzt nicht, wieso, weil das wirklich ein großer Wendepunkt in der Geschichte ist. Aber der kann tatsächlich mehr als nur essen und kloppen.
Das ist auch so. Also du denkst, dass er sehr eindimensional ist. Und er ist meistens auch lustig und es ist witzig und es ist leichtherzig. Aber dann, wenn er dann ernst guckt, dann weißt du, jetzt hängt der Haussegen schief. Hier, jetzt ist Schicht im Schach. Und das ist dieses Pendel, was ich meinte. Du kannst mit ihm lachen und er ist lustig. Haha, guck mal, der lustige, verfressene Mann mit seinen Gummiarmen. Und dann macht er auf einmal ernst und dann weißt du, oh shit, jetzt ist vorbei. Und das ist eben genau das, was diese Figur wahnsinnig gut verkörpert.
Und sein Markenzeichen ist übrigens der Strohhut. Und falls ihr euch den gerade irgendwie nicht vorstellen könnt, da liegt einer. Deswegen heißt er auch Strohhut Ruffy. Und das ist ein Geschenk, das hat er bekommen von einem sehr berühmten Piraten. Und wenn man diesen Hut anfasst, beschmutzt oder ähnliches, landet man auf dem Teller.
Ja, ja, das könnte man so sagen. Ich habe am Anfang gesagt, oder wir haben am Anfang gesagt, dass Figuren auch immer so ein bisschen so gut sind wie die Charaktere, mit denen sie interagieren. Und es ist bei Ruffy so, je länger diese Geschichte geht, und One Piece läuft jetzt seit 1997, also ja. fast 30 Jahre läuft diese Geschichte einfach, weil sie noch nicht fertig ist. Er kriegt immer wieder Antagonisten gegenübergestellt, die in irgendeiner Art und Weise mit einer moralischen Vorstellung von ihm oder einer Charaktereigenschaft von ihm gegenübergestellt werden. Und dadurch entstehen Spiegel, wodurch diese Figur wächst, wodurch man diese Figur mehr versteht. Also wenn man sie nur einfach so sieht, ist sie sehr stumpf, sehr verfressen, sehr naiv, sehr dumm. Und je mehr Kontext man bekommt durch andere Charaktere, desto mehr wächst diese Figur.
Amen.
Danke.
Wir kommen zu einer weiteren Figur.
Die ist weiblich.
Die ist weiblich und die zeige ich euch und die zeige ich dem Maxe einmal. Hoffentlich hat es noch keiner gesehen und zwar falsch. Die hier, wer kennt sie? Noch nichts verraten? Ich sehe ein paar Meldungen, sehr gut. Maxe, wer ist das?
Das ist Wednesday Addams.
Sehr gut und Obacht. Wer ist das hier? Auch Wednesday Addams in einer modernen Version. Maxe, was weißt du über Wednesday Addams?
Dass sie Wednesday Addams heißt.
Dann stelle ich sie dir sehr gerne vor. Das ist Wednesday, Friday, Addams. Friday ist ihr zweiter Vorname.
Ist das echt so?
Weil sie am Freitag, den 13. zur Welt gekommen ist.
Ich fliege gerade auch. Also ich kenne Wednesday Addams, kenne ich vom Namen her. Ich kenne die Addams Family, aber ich habe die neue Verfilmung von Netflix nicht gesehen. Das heißt, ich fliege blind zusammen mit Martin. Du führst mich, oder?
Ich führe dich. Sprechen wir kurz über die Addams Family, die Filme aus den 90ern. Kennen doch bestimmt hier die Leute, oder? Hand hoch, ja. Mit Onkel Fester und das dritte Kind, das dann kommt und plötzlich blond ist. Und weil es eben blond ist und ja, weiß ich nicht, und Spaß am Leben hat.
Viel Spaß.
Passt es nicht in die Familie, denn die Familie Addams ist eine Familie, die besteht aus auch schrulligen Figuren, aus Ghulen, aus Vampiren, aus irgendwelchen Wesen, wie zum Beispiel dem eiskalten Händchen, was ihr hier seht. Das ist eine Hand, die komplett ohne Körper auskommt, aber eigenständig denkt und lebt. Und in der Netflix-Verfilmung sowas wie der beste Freund von der Wednesday. Was zeichnet die Wednesday aus? Dass sie ganz anders als Ruffy nicht optimistisch ist, sondern wirklich sehr negativ und sehr zynisch Und eigentlich möchte man sie nicht als Freundin haben. Und genau deswegen will man sie als Freundin haben. Weil es so viel Spaß macht, ihr zuzusehen, wie sie die Welt hasst.
Das ist ja, die kommt aber nicht aus Franken, oder?
Sollte man meinen, ja.
Aber jetzt, wenn ich kurz reingrätschen darf, wir haben jetzt gesagt, eine Figur muss proaktiv sein, sie muss sympathisch sein oder sie muss kompetent sein. Was von den drei Sachen ist Wednesday Addams denn?
Das ist interessant, weil in den alten Filmen ist sie keine der Hauptfiguren, sage ich mal. Spielt so ein bisschen die Nebenrolle, es gibt auch eine Handlung mit ihr. Da kann ich dir gar nicht beantworten, welche von denen sie ist. In der neuen Netflix-Serie ist sie schon ziemlich aktiv. Kompetent, weiß ich nicht. Wenn es darum geht, die Welt und Social Media zu hassen.
Bin ich auch kompetent drin.
Und was ist das dritte? Kompetent, proaktiv
und sympathisch.
Und sympathisch. Und sympathisch ist sie auf jeden Fall, weil sie halt so komplett anders ist. Und was die Netflix-Serie geschafft hat, ist, dass sie diese alte Figur, die nur zynisch ist und nur da, um negative Sprüche zu klopfen, wurde ihr hier Emotionalität und Menschlichkeit geschenkt, weil in der neuen Netflix-Serie hat sie zum ersten Mal einen Freund, eine Beziehung und muss plötzlich mit Emotionen umgehen. Und ihr dabei zuzusehen, macht Spaß.
Ja. Das heißt, sie muss lernen, mit diesen positiven Gefühlen umzugehen, richtig?
Ja, genau. Und sie hat eine Mitbewohnerin, die kommt da in so ein, wie soll ich sagen, ich nenne es mal in eine Schule, in eine Art Hogwarts. Und hat eine Mitbewohnerin, die das komplette Gegenteil von ihr ist. Und da prallen Welten aufeinander, weil ihre Mitbewohnerin eben gut drauf ist. Und das packt sie nicht. Und da ergeben sich Späße, die sind einfach herrlich. Und in dieser neuen Serie sehen wir eben, wie die Wednesday Addams verletzlich ist. Und wir merken, ah, okay, die will, dass Leute auf sie zukommen. Sie würde es aber niemals aussprechen. Und sie will eigentlich die Umarmung, ohne die Umarmung zu kriegen. Ja, ohne sie spüren zu wollen.
Ja. Aber sie ist jetzt nicht so ein Opfer, ne? So ein bisschen so.
Auf gar keinen Fall. Die Netflix-Serie geht damit los, dass Mobber ihren Bruder irgendwas gemacht haben. Und sie schickt die Mobber in den Pool in der Schule und wirft noch Piranhas hinterher. Also mit der will sie sich nicht, die hat's faustdick hinter den Ohren. Ja, mit der will sie sich nicht anlegen.
Das heißt, sie ist schon loyal gegenüber ihrer Familie oder ihren Freunden, auch wenn sie es nicht so zeigt.
Ja, genau. Und es gibt noch so ein paar Fun Facts. Wir haben doch bestimmt hier lustige Taschenbuch-Fans unter uns. Kennt bestimmt jeder hier.
Donald Duck, Mickey Mouse und so.
Ja, genau. Und die Morticia Addams, ihre Mutter, Disney halt, die Taschenbüchermacher, dazu inspiriert, die Gundel Gaukele zu schreiben.
Ja?
Ja, die basiert auf ihr.
Ah ja, die hat so lange schwarze Haare. Ich habe das Bild von der Schauspielerin im Kopf von den
alten. Genau, und dieses Kleid und die Gundel Gaukele hat sie auch an. Also die macht quasi hier Morticia Addams Cosplay. Ja. Genau. Was kann ich euch noch zu ihr erzählen? Was habe ich mir hier aufgeschrieben? Genau, sie hat diese Ich muss euch allen nicht gefallen Haltung. Das ist sehr erfrischend. Sie hat so richtig schwarzen Humor und hasst eben Oberflächlichkeit. Und sie hat halt eben diese eiskalte Fassade, die sie versucht konstant aufrecht zu erhalten, hat in der Serie auch so ein Cello bekommen, das sie spielt, was auch so ein bisschen dann ihr Rückzugsort ist, was auch zeigt, naja, wenn ja jemand einen Rückzugsort braucht, dann will er über was nachdenken, dann muss was verarbeitet werden. Und das hat man bei der alten Wednesday jetzt weniger gesehen und bei der neuen wurde das neu aufbereitet und sehr schön gemacht. Da wurde einfach wirklich diese sehr negative Person erschaffen, die Spaß macht.
Eine negative Person, die Spaß macht.
Ja.
Wegen der bin ich nach Nürnberg gezogen.
Brümts.
Die hat aber auch viele negative Aspekte. Also du hast jetzt schon die positiven Aspekte beleuchtet.
Ja.
Was für negative Aspekte hat sie denn? Also wie könnte sie denn noch rüberkommen, wenn man diese ganzen versteckten Botschaften, die sie aussendet, nicht wahrnimmt oder ausblendet?
Also ihre Art kann sehr verletzend sein. Mhm. Ne? Also zu ihr brauchst du mit deinen Problemen nicht hingehen, weil sonst hast du nur noch eins dazu und keins verloren. Lässt halt eben kaum jemanden an sich heran. Das heißt, wenn du sie als Mitbewohnerin hast, ist dir langweilig. Und ja, sie spielt gern mit Foltergeräten, hat wenig Empathie. Da gibt es auch so ein berühmtes Zitat. Was sagt sie da? Muss ich kurz spicken. Ich glaube weder an Himmel noch Hölle, aber ich glaube an Rache. Oder aus den alten Filmen, da kommt sie in so ein Camp und dann sagt die Morticia Adams, Wednesday ist gerade in dem Alter, wo man eben an diese eine Sache denkt. Und dann sagt die Campleiterin, an Jungs. Und dann sagt sie, an Mord. Ja. So ist die drauf. Das ist, ich glaube, das sind so ein bisschen die negativen Sachen, die man nicht unbedingt im Freundeskreis
haben will. Sie meint es ja nicht böse, oder?
Ja, genau.
Sie will ja nur spielen.
Ja. Was habe ich mich hier noch aufgeschrieben? Ja, genau, die Modell. Ja, ja. Habt ihr noch Fragen? Da eine Meldung.
Also was, glaube ich, wenn es ja auch ganz gut beschreibt, ist, wenn man weiß, dass die Adams Family so konstruiert war, dass sie quasi genau das Gegenteil von einer typischen amerikanischen Familie darstellen sollen, dann, glaube ich, erfährt sich sehr gut, wie Adams auch, wie wenn es der Raum ist.
Guter Kommentar, denn die Serie wurde so ungefähr 1930 erfunden, war ein Cartoon, früher in der Zeitung. Und sie war eben konzipiert als das genaue Gegenteil, was man so kennt, so von diesen Vororten. Wir haben vorhin den Film schon gehört hier von Tim Burton, Edward mit den Sternen hinten. Da gibt es doch diese Häusersiedlungen, alles sieht gleich aus, die Familien, Mutter, Vater, Kind und Hund, alles ist perfekt. Und die Addams Family sollte das eben reflektieren. Und die Addams Family ist auch so konzipiert, dass die so seltsam drauf sind, dass die halt so, weiß ich nicht, so halt seltsame Wesen sind und komische Sachen tun. Und wenn es jemand eklig findet, dann verstehen die das nicht. Also die ignorieren das, die checken das nicht. Das läuft an denen vorbei. Und das macht diese ganze Familie so interessant. Also wenn ihr heute Abend dann nichts vorhabt, Flavia de Luz durchgelesen habt, dann macht mal eine Folge Adams Family an oder Wednesday auf Netflix. Kommt übrigens eine zweite Staffel mit Lady Gaga.
Ja. Die passt da gut rein, habe ich ja das Gefühl. Wir haben noch eine letzte Figur, die ist so gar nicht Gaga.
Auch keine Lady?
Nein, die ist auch keine Lady. Ja. Willst du ihn hochhalten?
Ich halte ihn hoch.
Ja, das ist auch die bestaussehendste Version von ihm.
Genau.
Halt ihn mal hoch.
Ohne ist auch quasi aus einer Serie?
Aus einer Buchreihe sogar, aus einer Spielereihe. Genau. Geralt von Riva. Und das ist so ein bisschen der, wie sagt man denn dazu, harte Schale, weicher Kerntyp.
Ja.
Das ist auch so ein Ding, wo du denkst, du siehst den Geralt, du siehst ihn agieren, du weißt, wie er drauf ist, er ist immer irgendwie mürrisch und irgendwie doch ganz nett, aber da steckt schon noch mehr drin hinter diesem Mann. Wer hier kennt denn Geralt von Riva? Ich sehe, es teilt sich auf, die linke Seite kennt ihn, die rechte kennt ihn nicht. Und an die ihn kennen, welcher ist denn der beste Geralt, der aus den Büchern, aus den Spielen oder aus der Netflix-Serie?
Ah ja,
das finde ich bedauernswert.
Aus den Spielen. Man muss dazu sagen, oder man muss es nicht sagen, aber nice to know ist, das ist ja eine polnische Fantasy-Reihe vom Andrzej, oh Gott, Sapkowski.
Sapkowski. Ich weiß nicht, wie man ihn auf Polnisch ausspricht, aber ich würde ihn auf Deutsch Sapkowski nennen.
Und das ist quasi das polnische Game of Thrones, würde ich sagen. Und
ja, also soweit ich weiß, ist es in Polen auch so ein Kulturgut. Ne, bei uns ist Lindenstraße.
Neben Einmachgläsern und Krakauer Würsten ist der Geralt Kulturgut.
Ja, wir haben halt die Lindenstraße und die Frau Beimer gehabt, aber die ist fast genauso cool. Der Hexer.
Fast.
Ja. Der Geralt ist ein Hexer und die Buchreihe, aus der er stammt, beziehungsweise die Serie oder auch die Spiele, das ist die Hexerreihe, die Hexerspiele. Und der ist ein, grob gesagt, ein Monsterjäger. Den kann man anheuern, wenn man Probleme mit Monstern hat. Und dann kommt er und dann entledigt er sich dieses Problems, weil er quasi darauf trainiert und spezialisiert wurde, eben diese Monster zu töten und die Probleme der Menschen aus der Welt zu schaffen.
Ein sehr wortkarger Mensch. Also ich habe jetzt die Serie nicht gesehen. Ich habe das erste Buch gelesen.
Das ist nicht in Ordnung. Die Serie brauchst du, die Serie kannst du.
Die Serie schaue ich mir nicht an. Ich habe die Bücher gelesen. Und immer dann aber, wenn er spricht, dann spricht er nicht zu viel und nicht zu wenig. Das ist ein sehr abwartender Mensch, der hält sich raus, der hat so seinen eigenen Kodex, ne Maxi? Und an den hält er sich. Und ich finde es cool, dass er sich in politische Sachen zum Beispiel nicht einmischen möchte, wenn er mit Königen am Tisch sitzt und dann passieren irgendwelche Sachen und dann muss er agieren und dann geht's aber ab, du.
Wobei ihm diese, also er sagt immer, er ist neutral allen gegenüber und diese Neutralität fällt ihm im Laufe seiner Geschichten oder im Laufe der Buchreihe zumindest auf die Füße. Weil er bekommt dann später auch eine Ziehtochter und wir alle lieben mürrische Väter und Ziehtöchter, das funktioniert immer gut. wo er dann auf einmal Verantwortung übernehmen muss und eben nicht neutral bleiben kann, weil diese Ziehtochter eine Prinzessin ist, die hinter denen diverse Königreiche her sind. Und dann wird er eben gezwungen, nicht mehr neutral zu bleiben und dann fällt ihm das auf die Füße.
Ich weiß gar nicht, ob er sich verliebt, aber er lernt eine Frau kennen.
Das ist schwer zu sagen, ob das eine Liebe ist. Also er hat so eine On-Off-Beziehung mit Yennefer in den Büchern. In den Spielen kannst du auch noch die Triss, mit der Triss was anfangen. Die ist in den Büchern tatsächlich nur eine Nebenfigur. Aber sein eigentliches Love-Interest ist die Yennefer und die ist schon auch keine einfache Figur. Die ist auch sehr schwullig, die passt auch gut dazu und die kabbeln sich auch sehr oft, also die streiten sich auch sehr oft. Das ist keine so eine klassische Liebesbeziehung, würde ich jetzt mal so sagen.
Also im ersten Buch, da treffen die ja aufeinander und dann kämpfen die auch gegeneinander. Und ich habe das gelesen, diese Kampfszene, die ja wirklich sehr dynamisch ist, sehr gewaltig, da passiert wirklich sehr viel. Aber es hat sich für mich so ein bisschen so gelesen, als hätte der Autor nicht ans Kämpfen gedacht, als er es geschrieben hat, sondern Hashtag Knickknack. Als hätte er was anderes im Sinn gehabt, aber das hat er in dem Moment nicht schreiben
dürfen. Ja gut, es ist ja beides irgendwie Nahkampf.
Erwachsenen-Wrestling, ja.
Ich glaube schon, dass da was dahinter steckt, weil ich glaube, deren Beziehung zueinander, die ganz oft auf Sex basiert, die spiegelt das auch wieder, diesen Kampf. Also die sind sich, das ist so eine richtig klassische Hassliebe.
Der ist so ein bisschen so eine Wednesday Addams, der drückt Gefühle nur schwer aus.
Ich habe im Skript stehen, er ist emotional verstopft und ich glaube, das trifft bei ihm am besten zu. Also er kann schon, Martin hat eben auch gesagt, er ist sehr wortkarg und das denkt man am Anfang, aber er kann mit Worten und er kann gut reden und er hält auch Ansprachen. Also wenn er halt was sagt, dann haut er mit der Faust auf den Tisch und er kann schon reden. Er ist nicht dieser typische wortkarge Held, aber das musst du dir oder das muss man sich in den Büchern erarbeiten. Man muss die lesen und muss ihn verstehen lernen, denn man muss sich von ihm einladen lassen, ihn kennenzulernen sozusagen.
Und ich finde, man hat ihm auch einen ziemlich coolen Kumpel zur Seite gegeben, der das genaue Gegenteil von ihm ist. Ich vergesse immer, wie er heißt.
Rittersporn.
Der Rittersporn, das ist was, ein singender Wanderer, der das Leben nimmt, wie es kommt, der gern mal was...
Und die Frauen.
Und die Frauen und der dann gern mal was trinkt und sagt, oh Geralt, komm, lass mal ins nächste Dorf ziehen und Party machen. Und der Geralt dann... Nein, weil Ehre und sowas mache ich nicht. Und man denkt sich, komm Rittersporn, geh mit dem Rittersporn mit. Ich würde mit dem Rittersporn mitgehen. Also,
ja, das ist ja das Interessante. Der Rittersporn ist das genaue Gegenteil. Er ist ein Barde, der in jedem Ort eine Frau hat sozusagen. Und die beiden verstehen sich trotzdem gut. Der Geralt führt keine einfache Beziehung. Also das muss man auch ein bisschen kennenlernen. Die passen gut zusammen, obwohl sie augenscheinlich überhaupt nicht zusammenpassen.
Was würdest du sagen, ist dein Fazit zu ihm? Warum ist er so liebenswert?
Weil er eine Figur ist, die es einem nicht einfach macht, ihn kennenzulernen. Aber wenn man sie kennengelernt hat oder wenn man ihn kennengelernt hat, ist Geralt eine wahnsinnig interessante, komplexe Figur, die sich viel um seine Familie schert, die sehr viel emotionaler ist, als man zunächst denkt, vor allem, weil er halt eben auch so ein Monsterschlechter ist. In den Büchern ist er übrigens, sieht er nicht aus wie Henry Cavill, in den Büchern ist er furchtbar vernarbt und eigentlich ganz hässlich. Es lohnt sich, ihn kennenzulernen und das ist, glaube ich, das, was ihn am besten beschreibt.
Haben wir ihn auf dem Bücherstapel? Haben wir ihn auf dem Bücherstapel. Das war es im Prinzip schon. Das waren unsere schrulligen Charaktere. Jetzt bleibt uns nur noch ein Fazit zu schließen, dass wir nachgucken.
Ich kann dir sagen, weil ich finde diesen Satz hier ziemlich gut. Ich weiß nicht, ob du ihn geschrieben hast oder ob ich ihn geschrieben habe, aber ich finde ihn gut.
Ich glaube, ich war's.
Also der Martin hat ins Skript geschrieben, schrullige Charaktere sind nicht perfekt, sondern menschlich.
Ihre Fehler machen sie greifbar. Ja. Ihre Macken machen sie unvergesslich, aber ihre verborgenen Tugenden, Loyalität, Integrität, Liebe, machen sie liebenswert.
Das Gute an diesen Figuren ist, sie zeigen uns, dass man auch als Held nicht perfekt sein muss. Möchtest du was sagen? Ach, die Fliege. Vielleicht muss die Fliege was sagen.
Aber ja, Fliege ist ein gutes Stichwort, die machen wir jetzt gleich. Wir bedanken uns vielmals bei allen, die hier waren. Vielen Dank an den Thalia für die Möglichkeit, dass wir hier sein durften. Wir hoffen, ihr hattet Spaß, konntet ein bisschen was mitnehmen. Hand hoch, wer hatte Spaß? Yes, cool, das freut mich. Riesiges Dankeschön. Wenn ihr mehr von uns hören wollt, dann gibt es uns bei Spotify, Apple Podcast Und wie sie alle heißen?
YouTube.
YouTube, da heißen wir Lesen und Lesen lassen. Auf den Ausweisen heißen wir Martin und Maxe. Vielen Dank und auf Wiederhören.
Dankeschön.
Wenn ihr jetzt noch Fragen habt, Buchempfehlungen braucht etc., wir stehen hier gleich ums Eck, haben noch Aufkleber und Postkarten, wenn noch niemand was braucht.
Autogramme haben wir auch.
Autogramme haben wir auch, ja. Und wir haben auch sehr viel Gramm auf der Waage. Haha, die muss nicht so groß werden, der kam hier spontan. Wir sehen uns gleich hier.